Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie sich wieder beim Bürgerfunk eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der Ortsgespräche auf Radio KW. Die Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte hat im September auf der Jahreshauptversammlung einen sehr interessanten Vortrag von Herrn Immikus. Herr Immikus ist Marktscheider und Bergbausachverständiger. Er hatte sich bereit erklärt, unseren Mitgliedern, aber auch Ihnen an den Radiogeräten, über die wichtigsten Details bei Bergschäden und ihren Ursachen zu informieren. Wenn Sie diese Informationen beachten, bevor der Bergbau kommt oder Sie schon Bergbauschäden haben und weitere Bergbauschäden befürchten in Zukunft, dann sollten Sie sich diesen Vortrag anhören. Dieser Vortrag gibt wichtige Hinweise, die erforderlich sind bei einem Bergschaden. Der Vortrag von Herrn Immikus wurde von einer PowerPoint-Projektion unterstützt. Sie finden diese auf der Webseite der Bürgerinitiative www.salzbergbaugeschädigte.de. Kommen wir nun zum Vortrag von Herrn Immikus.
Ich bin also gebeten worden, zu zwei Punkten einige Hinweise zu geben. Das eine ist die Frage, was kann ein Eigentümer unternehmen im Vorfeld eines geplanten Abbaus? Welche Vorsorge kann er treffen? Was kann er tun, um sich vorzubereiten? Sie werden sehen, so sehr viel ist das nicht, was man machen kann, weil der Bergbau, wenn er kommt, der kommt, ohne dass Sie da was dran tun können. Die Bewegungen treten auf Ihrem Haus ein. Und es gibt ein paar Dinge, die man schon im Vorhinein machen kann. Aber das Wichtigste, darauf habe ich mich auch konzentriert, ist die zweite Frage, wie gehe ich als Eigentümer vor, wenn ich Bergschäden habe, wenn ich Schaden feststelle und muss mich mit dem Bergbau auseinandersetzen. Das ist das Wichtigste. Was kann ich als Eigentümer im Vorfeld unternehmen? Man kann versuchen, den Abbau zu verhindern. Das ist, sagen wir mal, für den Erhalt der Immobilie das Entscheidendste, aber das ist wohl eher ein theoretischer Punkt, weil so einfach ist das nicht, einen Abbau, der mit der Begründung im öffentlichen Interesse zu stehen, wirklich zu verhindern. Was man aber machen kann, und da sind Sie ja hier in der Bürgerinitiative auch gut aufgehoben, ist die Rahmenbedingungen eines Abbaus, der kommt und der vielleicht Ihre Immobilie und Ihr Grundstück schädigt, so zu verändern durch bestimmte Punkte, die der Bergbau einhalten muss. Das ist in der Vergangenheit im Salzbergbau viel zu wenig passiert. Jetzt wird ja wieder ein Rahmenbetriebsplanverfahren öffentlich diskutiert. Und man kann also auch mit Unterstützung der Bürgerinitiative sehr, sehr viele praktisch orientierte Nebenbestimmungen in diesen Rahmenbetriebsplan einfließen lassen, die es Ihnen als Immobilienbesitzer hinterher viel einfacher macht, dann Ihre Ansprüche auch gegen den Bergbaubetreiber durchzusetzen. Da kann ich also auch nur Ihnen raten, sich da einzugeben, denn wenn ein Abbau erstmal festgestellt ist, dann kommt er. Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche und dann kann man bestimmte Dinge gar nicht mehr regeln. Und das sind hauptsächlich die Dinge, wie er mit Bergschäden umgeht. Der Bergbaubetreiber macht das nach seinem Gusto und in den Nebenbestimmungen des Rahmenbetriebsplans kann man sehr viele Dinge reinbringen, die er einhalten muss, wenn es zu Bergschäden kommt, sodass Sie da auch mehr Rechte haben. Der letzte Punkt von Vorschlägen, was ein Eigentümer im Vorfeld machen kann, ist eigentlich das Allerwichtigste, was praktisch orientiert ist. Und zwar ist das die Dokumentation des Zustandes Ihrer Immobilie oder Ihres Grundstücks, so wie es sich jetzt zeigt, noch bevor der Abbau Ihre Immobilie beeinflusst hat. Das kann man machen, indem Sie Messbolzen setzen am Haus, eine Ursprungsmessung durchführen, damit, wenn die ersten Bewegungen kommen, man durch Wiederholungsmessungen das sofort belegen kann. Weil der Bergbaubetreiber misst auch schon mal an Grundstücken, aber meistens immer erst zu spät, wenn der Schaden aufgetreten ist, wenn Sie Schäden gemeldet haben. Und da hat man dann selten die vollständige Information über die Bewegungen, die so ein Haus erlitten hat.
Herr Immikus, Sie sagten, dass sich eine Einmessung immer lohnen wird. Kann man das auch als eine Art Versicherung betrachten, um die zukünftigen Schäden beweisen zu können?
Also eine Dokumentation des Zustandes von Objekten und die Einmessung eines Objektes, auch wenn Sie noch keine Schäden haben, lohnt sich in der Regel immer, weil das ist wie so ein Persilschein, den Sie in der Schublade haben und wenn die Schäden kommen, ziehen Sie den und machen die Wiederholungsmessung und haben dann da auch einen guten Vergleich. Was die meisten dann umtreibt und manchmal auch in Rage bringt, ist dann der Moment, wo sie die ersten Schäden am Objekt haben, in einem Bereich, wo der Abbau durchgeführt wird. Was kann man da machen? Das sind ganz einfache Sachen, wie hier die Schäden überhaupt erstmal vollständig zu erkennen. Das hört sich jetzt blöd an, aber die meisten Eigentümer schauen auf die Schäden in Form von Rissen und sehen aber das, was das Haus wirklich schwer schädigt, nicht, weil es häufig in der Erde verbirgt. Also der Bergschaden fängt im Boden an. Die Bodenbewegungen treffen zuerst auf die Leitungen, die in der Erde liegen. Die sehen Sie gar nicht. Die Versorgungsleitungen, die einen Knacks kriegen, die ein Gegengefälle bekommen, die sieht man nicht. Und die werden auch meistens bei der Bergschadensregulierung geschlabbert. Dann treffen die Bodenbewegungen auf die Fundamente, auf die Bodenplatte und gehen von dem Kellergeschoss aus in alle Geschosse weiter nach oben. Das pflanzt sich also sofort, die Spannungen, die in das Haus getragen werden. Und dann kann schon mal ein Fenster klemmen, eine Tür durch die Schieflage von alleine auf- oder zugehen. So Sachen, die man noch nie so richtig mit einem Bergschaden in Verbindung bringt. Eine schiefe Küche, ja, wo das Fett in der Pfanne immer in einer Richtung ist, halten viele für normal. Wenn dann aber diese Richtung der Abbauschwerpunkt ist, ist das eine bergbaubedingte Schieflage, die auch entschädigt werden muss. Ja, Risse in der Wand, das kann man dann schon mal schneller erkennen. Auch Mulden in den Außenanlagen, wenn es so Absenkungen kommt, werden dann häufig mit einer Schubkarre von Erde selber wieder zugemacht. Das sind aber alles Veränderungen, die im Bereich bergbaulicher Einwirkungen durch Zerrungen und Pressungen und durch die Aktivierung von geologischen Störungen auftreten können. Also mit offenen Augen durchs Haus gehen, wenn Sie in so einem Schadensbereich sind und sich vorstellen, dass Spannungen bis unters Dach sich entladen können, wenn man so will, weil das Haus sucht immer die Schwachstelle für den Riss. Ein Haus reißt nie an der stärksten Stelle, sondern immer an irgendwelchen Schwachstellen. Und die sind nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Der zweite Punkt ist dann, die Schäden aufzulisten. Das macht auch jeder Gutachter, das kann aber ein Eigentümer genauso. Der Vorteil, den Sie haben, ist, Sie kennen Ihr Haus. Sie können 5-mal in der Woche in Ruhe durch Ihr Haus laufen, einen Teppich hochnehmen, hinter den Schrank gucken. Da sind Sie viel besser als jeder Sachverständige, der da nur 4 Stunden Zeit investiert, und schreiben auf einem einfachen Stück Papier alle Schäden auf. Das sorgt dafür, dass auch wenn Sie den Schaden mal melden, Sie nichts übersehen. Und beim Schreiben erkennen Sie dann auch Zusammenhänge. Ja, Riss im Badezimmer, den sehen Sie in den Fliesen. Und hinter dem Badezimmer ist aber auch noch ein anderer Raum. Da gehen Sie dann auch mal ein bisschen aufmerksamer dann hin und gucken sich die Wand von der Seite an und erkennen dann, okay, der Riss geht durch. Sodass dann der Bergbau zum Beispiel nicht mehr sagen kann, das ist jetzt ein Fliesenriss, weil Sie falsch gefliest haben, sondern der geht durch die Wand und so arbeiten Sie sich durch Ihr Haus. Gibt's irgendwas, was im Haus schief ist? Ja, da lassen Sie eine Glasmurmel oder eine Billardkugel über den Boden laufen. Und wenn in allen Geschossen, in allen Räumen das in eine Richtung geht, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass das Haus nicht so gebaut wurde, sondern dass Sie zum Abbauschwerpunkt meistens eine leichte Schieflage im Haus haben. Die genau zu bestimmen, kann dann nur ein Vermessungsbüro. Aber Sie haben erstmal schon mal einen Hinweis, was an meinem Haus alles nicht in Ordnung ist und was Sie ja dem Bergbau dann auch irgendwann melden wollen.
Sie sprachen davon, dass man sich sein Haus genau von Zeit zu Zeit anschauen sollte, wenn man Bergschäden befürchtet. Wie wichtig ist es, wenn man einen Bergschaden festgestellt hat, eine Dokumentation über die erkannten vermeintlichen Bergschäden anzufertigen? Und sind hier Fotografien hilfreich, Ihrer Meinung nach, Herr Imikus?
Und wer es dann genau machen will, legt sich einen Ordner an, schreibt Bergschäden drauf und sammelt diese Informationen auch mit Fotos, die Sie machen. Fotografieren Sie die Dinge, selbst wenn Sie noch nicht vorhaben, die an den Bergbau zu melden. Denn häufig haben wir die Fälle, dass sich Leute erst an den Bergbau wegen Bergschäden melden, nachdem sie die Schäden 10 Jahre beobachtet haben. Und dann steht der Bergbau dann von relativ alten Schäden und es gibt immer Diskussionen. Fotografieren Sie Risse in den Wänden, Veränderungen an Ihrem Haus. Und selbst wenn Sie jetzt noch nicht an den Bergbaubetreiber herantreten wollen, ist das ein guter Vergleich, wenn Sie in 5 Jahren auf einmal das Gefühl haben, der Riss hat sich vergrößert oder es ist ein zweiter Riss dazugekommen. Das kann kein anderer dokumentieren als Sie als Eigentümer, weil Sie müssten ja sonst jedes Jahr einen Gutachter durchs Haus schicken. Und das können Sie im Grunde selber auch viel besser machen. Die Arbeit hier in der Bürgerinitiative ist wenn Sie so wollen, ein Glücksfall, weil in vielen anderen Bergbaurevieren und auch in der Zeit, bevor es die Bürgerinitiative gab, jeder mit seinem Schaden alleine war. Oft haben dann die Eigentümer gedacht, okay, vielleicht habe ich wirklich falsch gebaut. Der Bergbau sagt ja, es gibt keine Bodenbewegungen, die Schäden erzeugen. Und durch den Austausch, auch hier in der Bürgerinitiative, erkennen Sie ja erst, dass das, was bei der Frau Schmitz oben auf der Straße passiert ist, dem Herrn Müller unten auf der Straße genauso passiert ist und Sie auf einmal sehen, wie die Zusammenhänge sind. Wir von unserem Büro erkennen das auch. Wir sind häufig hier unterwegs und wir sehen deswegen auch dieses systemische Ungleichgewicht in der Bergschadensbearbeitung durch den Bergbaubetreiber. Weil der Bergbaubetreiber ist der Einzige, der das Datenmonopol hat. Der kennt jeden Bergschadensfall hier im Salzrevier. Und Sie als Betroffener, wenn Sie sich jetzt nicht austauschen, kennen nur Ihren eigenen Fall. Und wenn dann der Bergbaubetreiber Ihnen irgendwas sagt, wie er zu regulieren hat, fehlt Ihnen einfach die Argumentation. Und deswegen ist als einer der wichtigsten Punkte zur Vorbereitung, wie gehe ich vor, wenn ich Schäden am Haus habe, das zu kommunizieren und auch hier im Verein sich Rat zu holen, wie gehe ich da vor, worauf muss ich achten, das ist ganz, ganz wichtig. Und Sie werden sehen, da bekommen Sie das Rüstzeug, um dann auch bei so einem ersten Ortstermin, der dann mit K&S oder Solvay stattfindet, viel besser gerüstet zu sein. Um den Schaden zu regulieren, kommen Sie nicht daran vorbei, den auch zu melden. Ohne dass Sie eine Schadensmeldung machen, hat der Bergbau keinen Anlass, hier irgendwo in die Regulierung einzusteigen und die Prüfung zu machen. Aber bevor Sie den melden, diese Dinge, die ich Ihnen da vorhin aufgelistet habe, unbedingt abarbeiten, denn einen Ortstermin mit dem Bergbau durchzuführen, ohne vorbereitet zu sein, ist das Ungünstigste, was man sich vorstellen kann. Weil Sie treffen dort auch Fachleute, auch wenn die die Interessen des Bergbaus vertreten, aber das sind Fachleute, die machen nichts anderes als in ihrem Leben, als Ortstermine an Bergschadensobjekten durchzuführen. Und die sind auch ausgebildet, Baumängel zu erläutern und zu erklären. Und so schnell wie die diese Baumängel an den Schäden Ihnen vorstellen, können Sie gar nicht reagieren. Dann ist der Termin vorbei und Sie bekommen eine Ablehnung. Und dann läuft in der Regel die Zeit, weil wenn Sie erstmal eine schriftliche Ablehnung haben, dann können Sie sich nicht ewig Zeit lassen. Und deswegen ist eine sehr, sehr gute Vorbereitung das A und O bei jeder Bergschadensmeldung, die Sie abschicken. Den letzten Punkt, den ich da hingeschrieben habe, unabhängige Fachleute mit einer Prüfung beauftragen, das ist natürlich wichtig. Ich bin selber jemand, der auch davon lebt, nicht ganz unwichtig, aber ich habe Ihnen das nicht ohne Grund vorhin so erklärt. Vieles können Sie auch wirklich selber machen. Sie müssen nicht für alles einen Gutachter beauftragen. Manchmal reicht das auch, wenn Sie diese Ortstermine mit Nachbarn und Zeugen, mit Unterstützern aus der Bürgerinitiative durchführen. Wichtig ist eben nur, gut vorbereiten und möglichst nichts alleine machen. Keinen Ortstermin alleine durchführen und sich alles gut vorher überlegen.
Herr Emikus, nun habe ich einen Termin mit dem Bergbaubetreiber gemacht und alle Ihre bisherigen Ratschläge beachtet. Und die Dokumentation der Schäden in meinem Haus liegen bereit. Der Bergbaubetreiber steht vor der Türe. Was geschieht nun? Und wie ist die Vorgehensweise? Können Sie uns was dazu sagen?
Wenn Sie dann den Bergbaubetreiber vor Ort haben, dann geht es häufig darum, dass wenn der erkennt, es könnte ein Bergschaden sein, Ihnen nicht alle Informationen darüber gibt, sondern Sie dem das nicht nur aus der Nase ziehen müssen, sondern erkennen, viele Unterlagen werden überhaupt nicht weitergegeben. Und da möchte ich jetzt ein paar Folien zeigen, da möchte ich mich heute ein bisschen drauf konzentrieren, was Sie tun können, wenn Sie in der Bergschadensprüfung sind, den Sachbearbeiter vor sich haben, und jetzt nun hören wollen, erzähl mir doch mal, was ist hier an Bergbaueinwirkungen passiert? Wie viele Senkungen haben wir hier? Gibt es hier Zerrungen? Gibt es hier Pressungen? Gibt es hier in der Nähe auch Bergschäden? Haben wir hier eine tektonische Störung, die auch in Bergbaurevieren, auch hier im Salz, immer zu den stärksten Störungen und Schäden führen? Was kann ich da als Eigentümer machen, ohne nicht komplett vom Bergbau abhängig zu sein? Weil der gibt Ihnen diese Informationen nicht. Und das ist dieses systemische Ungleichgewicht. Sie wollen einen Schaden prüfen lassen. Der Sachbearbeiter des Bergbaus erklärt Ihnen einige Baumängel, die vorliegen können. Aber Sie kriegen keine Informationen über die Einwirkung genau an Ihrem Objekt, weswegen Sie ja eigentlich eine Meldung geschrieben haben. Und da gibt es sehr viele Sachen, die man selber unternehmen kann. Da habe ich Ihnen einmal so überall erhältliche, auch hier über Ihre Bürgerinitiative, erhältliche Übersichten. Das ist nur so ein Beispiel von Senkungsplänen. Die gibt es inzwischen. Die sind überall da. Da kann sich jeder mit seinem Grundstück verorten und kann schon mal entnehmen, wie viele Meter- oder Zentimeter-Senkungen da, wo sein Grundstück ist, inzwischen aufgetreten sind. Das ist bekannt, das geht teilweise bis über 4 Meter, die hier schon an Senkungen aufgetreten sind. Das muss man sich nur mal vorstellen, 4 Meter. Ich bin hier 1,72. Wie hoch das Gelände an den Stellen früher gewesen sein muss, wenn man dann da steht, und dass das nicht ganz gleichmäßig in der Erde passiert und zu Spannungen und Rissen an den Gebäuden führt, kann sich dann auch jeder besser vorstellen. Und es sind nicht nur die Bodensenkungen, die in diesen Darstellungen gezeigt werden, sondern die Schäden an ihren Häusern, die werden hauptsächlich durch die ungleichmäßigen Bodenbewegungen in Form von Krümmungen am SenkungstrograndDurch Zerrungen, Pressungen, Torsionen und Erschütterungen erzeugt. Und davon spricht der Bergbau überhaupt nicht. Der Bergbau, der spricht immer davon, dass es ganz gleichmäßige Senkungen gibt, die ganz langsam laufen. Alles läuft wie im Fahrstuhl und nichts kann sich im Grunde verändern. Und da möchte ich Ihnen so ein paar Hinweise geben, die Ihnen zeigen, das ist nachweislich nicht so. Und es gibt Möglichkeiten für Sie, den Dingen auch auf die Spur zu kommen.
Die Fachleute vom Bergbau versuchen nun, uns im Gespräch zu erklären, dass die Senkungen am Haus immer nur gleichmäßig verlaufen und somit die Schäden eigentlich gar nicht auftreten können. In diesem Falle benötigen wir einen gewissen Input, damit wir als betroffene Bürger erkennen können, ob der Bergbaubetreiber sich aus der Affäre ziehen will. Können Sie uns mit einigen wenigen Worten erklären, worauf wir achten müssen, wenn wir mit dem Bergbauvertreter im Gespräch sind? Vielleicht kann man hier schon erkennen, wohin die Reise geht. Unsere Frage, die sich dahinter verbirgt: Wir benötigen einige Informationen und Tipps, worauf zu achten ist, zum Beispiel, wie verändert sich der Untergrund durch den Salzabbau? Können Sie das vielleicht mal erklären?
Im Prinzip verändert sich die Erde ähnlich wie im Steinkohlenbergbau, nur dass es tatsächlich langsamer läuft. Im Steinkohlenbergbau nehme ich unten die Steinkohle weg. Das ist reine Physik, haben wir alles in der Schule gelernt. Und wenn ich was wegnehme, muss es oben nachgeben. Das passiert im Salz auch, nur dass die Bewegungen im Salz 200 Jahre andauern durch den plastischen Boden, während in Steinkohle das nach 5 und 10 Jahren abgeklungen ist. Aber das Prinzip ist das gleiche. Ja, wenn ich ein Haus am Rande des Bergbaus habe, also dort, wo der Senkungsdruck, wenn Sie so wollen, den Rand der Suppenschüssel bildet, dann habe ich eine sattelförmige Krümmung und die erzeugt die Risse in Ihrem Haus. Das heißt, wenn ich weit weg vom Bergbau bin, aber immer noch im Einwirkungsbereich, bekomme ich häufig größere Schäden, als wenn ich direkt über dem Bergbau bin, weil dann habe ich da hohe Senkungen, aber ich habe keine Schieflage und keine Krümmung. Das Haus geht im Grunde tatsächlich nur runter und das Haus kann unter Umständen keine Risse kriegen, während ich ein Stückchen weiter weg muldenförmige oder sattelförmige Krümmungen am Haus verzeichnet bekomme. Muldenförmige Krümmungen erzeugen Pressungen. Das ist ganz schlecht für das Haus. Das rechnet kein Architekt. Das sind doch die stärksten Schäden hier im Salzrevier durch Pressungen im Boden. Da drückt sich der Boden zusammen. Die Fundamente kriegen Druck und die Wände reißen oder halt sattelförmige Krümmungen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Herr Immikus zeigt den versammelten Bürgern auf der Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative die prognostizierten Senkungskarten des Bergbaus, sowohl aus dem alten als auch aus dem geplanten neuen Bergbaugebiet. Diese Karten finden Sie auch auf der Homepage der Bürgerinitiative unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Auch dort können Sie nochmal diese Sendung als Podcast anhören. Auf den Senkungskarten ist das Bergbaugebiet umrandet dargestellt, und Sie sind damit in der Lage, ungefähr festzustellen, wo sich Ihre Immobilie heute befindet. Innerhalb des rot umrandeten Bergbaugebietes sind die grünen Senkungslinien und die prognostizierten Senkungstiefen nach dem Ende des Senkungsprozesses eingezeichnet. Meine Frage an Herrn Immikus: Kann man aus den Senkungskarten entnehmen, wie gefährdet meine Immobilie ist?
Das können Sie als Laie diesen Karten entnehmen, denn überall da, wo Sie in dieser Karte diese engen Linien, die von weitem so wie ein dicker grüner Strich zu sehen sind, das sind viele enge Linien, Senkungslinien nebeneinander, dort habe ich eine starke Schieflage, weil da die Höhenlinien so eng zusammen sind, so müssen Sie sich das vorstellen, wenn da Ihr Haus ist, dann werden Sie in der Vergangenheit sehr, sehr viele Krümmungen, Zerrungen und Schieflagen haben. Und wenn Sie ein Haus in einem Bereich haben, der so linsenförmig hell aussieht, dann haben Sie zum Teil die höchsten Senkungen. Das sind nämlich genau die Senkungsschwerpunkte. Aber Sie sehen, die Linien liegen ganz weit auseinander. Und da habe ich hauptsächlich Pressungen, weil ich dort über dem Bergbau bin und dort der muldenförmige Trog entsteht, wo der Boden sich presst. Und das kann man wunderbar wenn man hier durchs Revier geht, sehen, das ist hier ein Bereich, den kennt die Bürgerinitiative auch im Norden von Menzelen Ost, wo wir so einen Senkungsschwerpunkt haben, also wo wir Pressungen haben. Und dort gucken Sie sich die Straßen an, da sehen Sie, wie der Kantstein, der Bordstein sich hochgedrückt hat, weil der Druck von der Seite kommt, dann drückt er sich hier so hoch und die Straße wird an der Stelle x-mal, das sehen Sie vorne, abgefräst, weil sich da regelrechte Verwerfungen in der Straße bilden, durch den Druck von der Seite. Das ist auch ein typisches Schadensbild im Steinkohlenbergbau. Da zweifelt das nur keiner an. Das sind typische Pressungsschäden. Und jetzt stellen Sie sich vor, was für Kräfte dort wirken müssen, um den Bürgersteig und die Straße ständig zu verändern. Und diese Linie geht über den Bürgersteig jetzt auch auf das Grundstück, was dahinter steht. Das habe ich jetzt extra nicht fotografiert.
Anhand verschiedener Beispiele zeigt Herr Emekus der Versammlung, wie Pressung und Zerrung wirken. Er zeigte dort eindrucksvolle Bilder, die er ein paar Tage zuvor in Menzeln-Ost aufgenommen hat. In Menzeln-Ost gibt es zahlreiche Schäden und besonders sichtbar in der katholischen Kirche. Ein Riss im Fußboden verläuft durch die gesamte Kirche, beginnt an der Eingangstüre und endet in einem Riss in der Außenwand hinter dem Altarbereich. Hier kann man dann durch die meterdicke Kirchenwand schauen. Nun beschreibt der Emekus, was solche Pressungen und Zerrungen an einem Haus verursachen.
Und Sie können sich denken, wenn ich diese Pressungen auch unterm Haus habe, was das dann mit so einem Haus macht, den Druck, dann sehen Sie den ersten Riss in der Wand. Oder Sie können sich vorstellen, von dem Kanal geht jetzt die Entsorgungsleitung zu dem Grundstück. Die wird an mehreren Stellen verbogen, gedreht und schon gebrochen sein. Und da kriegt man aber einen Blick dafür, wenn man sich mit den Sachen beschäftigt. Und ein Beispiel für Zerrungen sieht dann halt so aus, das ist auch in Menzelen-Ost an einer Stelle. Und innerhalb der gleichen Ortslage habe ich Bereiche starker Pressungen und Zerrungen. Da muss man halt einfach nur wissen, wo liegt der Abbau, guckt auf die Senkungspläne und tatsächlich überall da, wo die Senkungspläne so Zerrungen ausweisen, da reißen die Straßen regelrecht auseinander. Ist auch erstmal etwas, wo man sagen kann, ja okay, auch in Düsseldorf reißen die Straßen. Ja, Düsseldorf hat aber keinen Bergbau und man muss halt die Dinge so ein bisschen zusammenbringen. Wenn der Bergbau hier Zerrungen erzeugt, kann ich die auch an der Oberfläche erkennen. Und das sind in der Regel so aufgefiederte, so wenn so ein Kuchen auseinanderbricht, so richtige Zerrungsrisse, die Sie dann auf der Straße sehen, die auch nichts mit Temperaturveränderungen oder mit Schwinden durch Hitze oder so zu tun haben. Neben diesen Bodenbewegungen, die aufgrund von Krümmungen in Form von Zerrungen und Pressungen auftreten, ist die stärkste Einwirkung, die zu stärksten Schäden führt, teilweise sogar zu wirtschaftlichen Totalschäden, die Aktivierung von geologischen Störungen. Also Störungen, Verwerfungen, ich habe mal hier so ein Beispielbild mitgebracht, die schon immer in der Erde waren, da hat auch der Salzbergbau nichts mit zu tun. Aber diese Störungen, diese geologischen Verwerfungen, die werden durch den Salzabbau hier unten rechts neben der Hauptstörung nur mal so beispielhaft gezeigt, die wird aktiviert, weil eine Seite der Störung wird jetzt durch die Senkung entlastet. Da nehme ich Salz weg und die ganze Erdscholle versucht dann nachzugeben und rutscht dann an dieser Störung flächenhaft ab, so bildlich gesprochen. Und an der Tagesoberfläche entstehen dann tatsächlich schwerste Verwerfungen, Mulden, Einbrüche und stufenartige Versätze. Und wenn da ein Haus drauf ist, ist das in der Regel nicht mehr zu halten. Wird aufgekauft, abgerissen oder man muss das halt sehr aufwendig stützen. Und Sie sehen, dass diese Störung nicht homogen ist. Wenn man auf so einer Hauptstörung steht, sieht man das. Aber es gibt Gegenstörungen, parallele Fiederungen in der Erde. Und wenn Sie das Pech haben, Sie stehen jetzt auf so einer Nebenstörung, die man gar nicht so deutlich sieht, sind aber eigentlich von der Störungszone betroffen, die Ihnen keiner erzählt. Diese Karten werden Sie vom Bergbau nie kriegen. Das heißt, Sie wissen gar nicht, ob da eine Störung bei Ihnen ist. Kriegen Sie diesen Beweis für sich nicht hin. Sie haben also typische Schäden dadurch, aber da Ihnen die Kartengrundlagen fehlen, können Sie dem Bergbau das nicht nachweisen. So sind fast alle Ansprüche von Störungsschäden hier im Salzbergbau in den letzten Jahrzehnten ins Leere gegangen. Und auch da kann man heute weiterkommen und auch da rate ich Ihnen auch in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative, das ist eine geniale Plattform, ein geniales Instrument, so etwas zu recherchieren, damit jeder, nicht nur Sie als Mitglieder, sondern auch andere, es sind ja auch Kommunen und Gemeinden, die nicht an Daten kommen, von so etwas profitieren können.
Herr Emekus sprach vor der Musik davon, dass tektonische Störungen sehr große Schäden anrichten, wenn sie aktiviert werden. Dieses wird der Bergbau aber nie erwähnen. Denn er kennt diese Schwachpunkte und die Auswirkungen sehr genau. Der vom Bergschaden betroffene Bürger kann dieses aber nicht anhand von Daten nachweisen. Nun stellt sich dem Hausbesitzer die Frage, Wie kann ich erfahren, ob mein Haus oder mein Eigentum im Bereich einer tektonischen Störung liegt? Wie komme ich an die Daten über diese Störung? Bei der Antwort von Herrn Immikus verwendete er wiederum Karten, die Sie auch auf der Homepage der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten unter www.salzbergbaugeschädigten.de finden können. Diese Karten zeigen Bereiche von bekannten tektonischen Störungen oder tektonische Störungslinien. Hören wir mal weiter, was Herr Immikus empfiehlt.
Der Bergbau hat dieses Wissen. Das ist jetzt so eine Beispielkarte aus dem Bereich, wo auch der neue Abbau jetzt hier geplant ist, südlich von Xanten. Das sind die orangenen Abbaufelder, die Sie von Weitem erkennen, und diese vielen schwarzen Linien, die man dort sieht. Das sind tektonische Störungen, die der Bergbau im Salz festgestellt hat. Das heißt, er weiß ganz genau, wo diese Störungen liegen. Das sind nur keine offiziellen Karten. Und man kommt da halt nur durch Umwege dran. Aber was man machen kann, wir wissen, dass der Bergbau hier zum Beispiel in Xanten hat er das auch gemacht, zur Untersuchung des Untergrundes seismische Untersuchungen durchführt. Der will also wissen, der will nicht nur wissen, wo das Salz ist, das weiß der genau, der will wissen, wo die tektonischen Störungen sind, weil der ungerne in dem Bereich der Störung das Salz abbaut. Das ist zu gefährlich, weil dann brechen die Nischen ein und da brechen die Firste ein. Das heißt, er sucht sich die Filetstücke zwischen den tektonischen Störungen für die Abbauplanung. Dafür will er wissen, wo die sind. Deswegen macht man die Seismik. Und wenn man jetzt weiß, dass solche Informationen da sind, könnte doch zum Beispiel die Bürgerinitiative mit Unterstützung der Mitglieder so etwas versuchen zu bekommen. Das heißt, dass man sagt, hier an solchen seismischen Ergebnissen für Störungen kann ja kein Bergbaubetreiber ein Recht haben. Das sind ja keine Dinge, wo er sagt, damit verdiene ich mein Geld, sondern das sind ja sicherheitsrelevante Sachen. Und über so einen Weg könnte man sich zum Beispiel auch Zusatzinformationen zu Störungen besorgen. Störungen, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie sind davon betroffen, lassen sich sehr, sehr schwer selber durch irgendwelche Untersuchungen festmachen. Ich will nur ein paar Beispiele nennen, durch was man das grundsätzlich feststellen kann, wenn keine Karten da sind und ich wissen will, ist da eine Störung. Eine Möglichkeit ist, man setzt Bodenpunkte in den Bereichen, wo man eine Störung vermutet. Das sind diese Deckel mit 1 Meter tiefen Messpunkten, damit man wirklich nur die Bodenbewegung misst, und senkrecht zu einer Störungslinie verlegt man dann so ein Messpunktnetz, misst das immer wieder, immer häufig und kann dann die Bodenbewegung messen und erkennt vielleicht irgendwann mal so einen stufenförmigen Absatz. Viel zu aufwendig für einen Privaten, das könnte vielleicht mal als Test die Bürgerinitiative an einer Stelle machen, aber das sind so Sachen, das ist im Grunde für einen Eigentümer nicht wuppbar. Dann kann man mit Geophysik was machen, das ist eine zerstörungsfreie Messung an der Oberfläche, die über die Refraktionssignale eine Information gibt, wie der Boden aussieht. Das ist jetzt auch nicht ganz billig. Ich sage jetzt mal so nach unseren Erfahrungen für so ein Grundstück irgendwo so um die 2000 Euro. Also auch etwas, was man jetzt nicht so nebenher macht, aber funktioniert, weil diese seismischen Verfahren nutzt der Bergbau ja selber. Und es gibt Firmen, die sowas auch für Grundstücke und Straßen oder Felder und landwirtschaftliche Flächen anbieten. Da käme man zum Beispiel weiter. Ansonsten kann man nur bohren. Das ist so ein Beispiel von so Bohrungen, wo Sie sehen, da gibt es sehr große Unterschiede an einer Stelle, und genau wo die Unterschiede erbohrt worden sind, ist so ein Stufenversatz in der Erde. Aber wer bohrt schon sein Grundstück ab, um zu gucken, wo er eine Störung findet? Ist also auch doof.
Nun sind ja nicht nur die Hausbesitzer von den Senkungen betroffen. Welche weiteren Möglichkeiten gibt es noch zur Erkennung von Bodensenkungen? Und das im gesamten Bergbaubereich. Wo kann man diese Daten bekommen? Was können Landwirte machen? Denn auch sie können einen bergbaubedingten Ernteausfall geltend machen. Wenn man nach einem Starkregen mal über die Felder der Landwirte schaut, so erkennt man auch dort Vertiefungen auf den freien Ackerflächen. Das Regenwasser hat sich in Vertiefungen gesammelt und steht manchmal längere Zeit dort, manchmal über Tage, sogar Wochen. Man sieht an der Vegetation bzw. den Anpflanzungen, dass die Pflanzen nicht gerade von den nassen Füßen begeistert sind. Das bedeutet letztlich für den Landwirt einen erheblichen Ernteverlust. Welche Möglichkeiten gibt es also für die Landwirte, tektonische Störung oder Bergsenkung nachzuweisen? Gibt es da besondere Methoden zur Nachweisführung auf den freien landwirtschaftlichen Flächen, Herr Immikus?
In freien Flächen hier die Landwirte, die lassen schon mal so Schurfe anlegen. Da kommt dann wirklich so ein kleiner Löffelbagger und zieht da so 2 Meter so einen Graben durchs Feld, ja, weil der mit seinem Trecker immer an einer Stelle die linienhaft durch sein Feld geht, hängen bleibt, die Erntemaschinen sacken ein und das ist aber alles so wie Perlen auf einer Schnur. Der vermutet, da ist eine Störung und die machen das dann schon mal, dass die dann da so einen Schurf legen und an den Seiten von diesen Stößen kann man dann so leichte Schichtenversätze sehr gut detektieren und kann dann den Nachweis führen, hier ist eine Störung, da ist eine Störung. Und dann weiß der, wie der da mit seinem Feld umgeht und kann dann auch wieder besser argumentieren. Aber auch sowas ist wieder bei so einem privaten Grundstück fast nicht möglich, weil sie mit Sicherheit ihren Garten nicht umgraben wollen. Und worauf ich hinaus will, ist, einen Hinweis zu geben auf eine neue Technik. Die ist nicht neu, aber die Nutzung, die ist jetzt sehr perfekt geworden, die für den Bürger da ist. Und zwar bietet das Landesvermessungsamt Daten an, die nennen sich LIDAR-Daten, können Sie aber sofort wieder vergessen. Das sind Ergebnisdaten aus Befliegung, wo man unter den Flugzeugen keine Kamera, sondern einen Scanner, einen hochgenauen Scanner hängt, der Milliarden von Punkten abtastet, mit einer Höhengenauigkeit von 2 Zentimetern für die ganze Fläche von Nordrhein-Westfalen alles abscannt und Daten bereitstellt, die Sie kaufen können. Sie werden aber keinen Computer haben, der das verarbeitet. Aber die Ergebnisse, die sind genial. Seit den 90er Jahren gibt es diese Daten. Und wenn man jetzt die Daten von verschiedenen Jahren miteinander verbindet, kriegen Sie die feinsten Veränderungen an der Oberfläche durch diese Datenmodelle dargestellt. Und dann zeige ich Ihnen mal Beispiele. Das ist jetzt nicht hier aus dieser Gegend, aber aus Kamp-Lintfort. Links ein ganz normales Luftbild und Satellitenbild von einer Stelle, wo viele linienhafte Veränderungen drin sind, die man schon mit bloßem Auge erkennt. Wenn Sie zum Beispiel hier diese Linie sehen oder da oben im Feld so weiße Linien, kann man an dem Bild schon ein bisschen erkennen, dass da was ist. Aber das rechte Bild, das ist jetzt eine Auswertung aus diesen LIDAR-Daten und da sehen Sie schon mit bloßem Auge von Weitem diese vielen schräg verlaufenden Linien, die man vorher optisch gar nicht gesehen hat, weil er die feinsten Unterschiede im Gelände aufarbeiten kann in so ein Bild. Und das müsste man mal hier in diesen Gebieten ausprobieren, auch vielleicht über den Verein, dass man sich einen Bereich aussucht, wo man weiß, hier gibt es viele Leute, die Probleme haben, wir vermuten, da sind Störungen und hätte dann so für einen Bereich so einen Datenpool, den man dann auch den Betroffenen oder den Mitgliedern zur Verfügung stellen kann. Und Sie sehen rechts, das Bild ist jetzt ein gescanntes Bild von Daten, die die Oberfläche abtasten. Da sind jetzt die Dächer und die Bäume noch mit drin. Und dieses Airborne-Scan-System kann jetzt ein Geländemodell erzeugen, wo die Dächer und die Bäume rausgerechnet werden, weil einige Punkte durch die Dachkronen immer noch auf den Boden kommen. Und es gibt ein Berechnungsmodul, was dann diese Bäume wegrechnet. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal. Das Bild, was Sie jetzt rechts sehen mit den Bäumen, sieht so ohne Bäume aus. Und da sehen Sie diese Strukturen sogar noch genialer. Das sind also Störungsstrukturen, die man nie sehen würde, wenn man da durch den Busch und durch den Wald läuft, weil man vor lauter Blättern und Büschen sowieso nichts sieht. Diese man aber durch diese Aufarbeitung von Milliarden von Punkten ganz genau detektieren kann. Und das halte ich für ein total geniales System, um auch hier so Störungsbetroffenheiten von Eigentümern in Ortschaften oder auch hier auf dem Land nachweisen zu helfen. Aber das kriegen Sie auch als Eigentümer nicht hin. Das müsste irgendwie über eine übergeordnete Stelle funktionieren. Und da würde sich eigentlich die Bürgerinitiative anbieten, die dann ja so Schwerpunkte von Bergschäden kennt und das dann auch organisieren kann. Und da bin ich auch am Ende meines Vortrags mit dem Spruch von Nietzsche, das Tragische an jeder Erfahrung ist, dass man sie erst macht, nachdem man sie gebraucht hätte. Und das ist ein Appell auch an Sie als Bürgerinitiative. Sie sind ja nicht ohne Grund in einer Bürgerinitiative zusammen. Der höchste Sinn der Bürgerinitiative ist, dass Sie als Mitglieder sich wirklich austauschen und versuchen, alle Informationen zusammenlaufen zu lassen, damit Sie dem Bergbau da in dem Datenmonopol, was er momentan hat, ein bisschen Paroli zu bieten. Dankeschön.
Nun geht auch diese Sendung zu Ende. Sollten Sie weitere Fragen zur Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten haben oder benötigen Sie mehr Informationen bei Fragen zu Bergbauschäden und deren Meldungen und möchten Sie diese Sendung nochmal als Podcast anhören, so finden Sie diese auf der Homepage der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Nun zum Schluss noch eine Bitte der Bürgerinitiative. Bitte senden Sie uns auch eine Information, wenn Sie Probleme mit Bergschäden oder auch nur die Vermutung haben, dass ihr Eigentum von Bergschäden betroffen ist. Auch gemeldete Schäden, Begebenheiten und Reaktionen der Bergwerksbetreiber auf ihre Schadensmeldung in der Vergangenheit sind für uns von großem Interesse. Wir benötigen diese Informationen, um auch weiterhin beweisen zu können, dass, und ich bezeichne es mal als Märchen, dass 99,9% aller Bergschadensfälle zur vollsten Zufriedenheit der betroffenen Bürger gelöst worden sind. Die an uns gemeldeten Bergschäden und die damit verbundenen Probleme sprechen eine ganz andere Sprache. Bedenken Sie, nur mit Fakten können wir gemeinsam bei der Politik in unserem Land den nötigen Druck aufbauen, um zu einer gerechten Schadensbewertung und Schadensregulierung zu kommen. Das Stichwort ist hier Schlichtungsstelle. An dieser Stelle danke, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können von den Informationen aus dieser Sendung. Bitte bleiben Sie gesund, dann hören wir uns wieder, immer zur selben Zeit, an jedem zweiten Freitag im Monat um 20:04 Uhr im Bürgerfunk auf Radio KW. Tschüsskes und auf Wiederhören.